Ich möchte da am Anfang eine Geschichte stellen, die ich aus diesem Buch herausgenommen habe, weil sie ein bisschen erzählt oder erklärt, was Gott eigentlich für uns denkt, über uns denkt und für uns fühlt. Das ist eine Geschichte, sie handelt von dem Pflegevater Daniel und seiner erwachsenen Pflegetochter Siana. Und sie sprechen hier miteinander und Daniel presst kurz die Lippen zusammen und zieht Siana in seine Arme und sagt: Siana, Mädchen, ich bin stolz darauf, dass ich weiß, du hast Gabriel als deinen Verlobten. Sein Kind bebt, auch wenn ich schrecklich eifersüchtig bin. Es fällt mir noch schwer, mich damit anzufreunden. Sie legt ihre Hände an seine Wangen, stellt sich auf die Zehenspitzen und drückt ihm einen Kuss auf die Stirn. Papa, ich möchte dir jetzt einmal etwas ganz Wichtiges sagen. Etwas, das du nie vergessen sollst. Sie mustert seine warmgrauen Augen. Papa, ich hab dich lieb. Dieser Platz in meinem Leben und in meinem Herzen, der gehört nur dir ganz allein. Ich habe auch Gabriel lieb, doch der Platz, den Gabriel nun hat, war vorher leer. Er verdrängt dich nicht aus deinem Platz. Du hast einen Platz in meinem Herzen, den kein anderer je einnehmen kann. Er wird immer dir gehören. Diese bestimmte Liebe, Papa, die mich mit dir verbindet, die empfinde ich ganz allein für dich. Diese Liebe gehört dir. Du wirst sie nie mit jemandem teilen müssen, denn so, wie es dich nur einmal gibt, so gibt es diese Liebe nur einmal. Papa, und ganz genauso, einzigartig, liebt Gott jeden Einzelnen von uns. Deshalb vermisst er auch jeden von uns so sehr, weil jeder Mensch und damit jede Liebe unersetzlich ist. Es gab in Gottes Herzen einen Platz, der war leer. Noch bevor er dich erschaffen hat, gehörte dieser Platz bereits dir. Niemand anderer kann diesen Platz füllen. Nur du. Und das ist etwas, das ich jedem sagen möchte. Es gab in Gottes Herzen einen Platz, der war leer. Noch bevor er dich und dich und dich und dich erschaffen hat, gehörte dieser Platz bereits dir. Niemand anderer kann diesen Platz füllen. Nur du. Ja, es geht jetzt bei diesem letzten Vortrag um das Lamm und die Versiegelten. Wie bringt Gott uns in den Himmel? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, wie Gott es schafft. Ich möchte damit anfangen. Wir haben ja gerade auch in dem anderen Vortrag über Heilung gesprochen, dass Gott uns heilen möchte, unsere Herzen heilen möchte. Und Gott sagt ja schon im Alten Testament, ich bin der Herr, dein Arzt. Also schon im Alten Testament sagt er das. Aber warum brauchen wir einen Arzt, um in den Himmel zu kommen? Was ist denn unsere Krankheit?
Sünde.
Ganz genau. Die Sünde ist unsere Krankheit. Und das sagen nicht nur wir. Das sagt also Gott schon in der Bibel, schon im Alten Testament, im Jesaja. Da sagt er, ich habe Kinder großgezogen, sie aber haben mit mir gebrochen. Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist siech. Sünde ist ein Bruch mit Gott, ein Vertrauensbruch, sie ist Rebellion. Und Sünde, und das ist ganz wichtig, das ist nicht irgendetwas, was irgendwo da im Himmel oben in irgendein Buch reingeschrieben wird. Und ab und zu mal Vergebung, dahinter geschrieben wird, wenn wir um Vergebung gefragt haben, sondern Sünde geschieht in uns. Das ist ganz wichtig. Sie zerstört uns innerlich und verändert den Charakter. Jede Sünde verändert uns ein Stückchen mehr. Aber Gott, unser Arzt, kann uns heilen, und das ist auch eine frohe Botschaft. Jesus hat ja schon gesagt, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Jawohl. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Umkehr. Und im Alten Testament, im Hosea, sagt er sogar, ich will ihre Abtrünnigkeiten heilen. Oder er sagt dem Jeremia, kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, ich will eure Treulosigkeiten heilen. Also hier ist wieder dieser Bruch mit Gott angesprochen. Und schon der David sagt über Gott, der da vergibt alle deine Sünde und der da heilt alle deine Gebrechen. Jawohl, deine Krankheiten, deine Gebrechen. Jetzt habe ich mal ein Beispiel. Wenn mir krank sind und wir gehen jetzt zum Beispiel zu einem Arzt und denken aber von ihm, er ist ein Quacksalber, werden wir dann tun, was er uns für Anweisungen gibt und seine Medizin einnehmen? Wir denken, naja, der verschreibt uns da irgendein Gift. Nehmen wir nicht. Na? Was braucht denn dann der Arzt, damit er uns helfen kann? Genau. Er braucht unser Vertrauen, ja, damit wir ihm das auch glauben, was er uns sagt und was er uns für Anweisungen gibt. Vertrauen wir aber jetzt einem Arzt, wenn wir gehört haben, dass er seine Patienten umbringt, wenn sie seine Anweisungen nicht befolgen? Was denkt ihr? Vertrauen wir so einem Arzt?
Vertrauen? Du machst es, das ist ja die Konsequenzen, die für dich zu schlimm sind.
Aber ja.
Weißt du wahrscheinlich, wenn du eine andere Möglichkeit hast, weil es gerade einen anderen gibt.
Ja.
Ich denke aber, du gehst mit einem wunderlichen Gefühl dorthin.
Naja, also wenn ich weiß, der Arzt bringt mich um, wenn ich seine Anweisungen nicht befolge, dann gehe ich nicht hin, ganz ehrlich gesagt. Also das wäre mir sehr, ich suche mal lieber einen anderen. Ja. Ja, aber die Frage, die nächste Frage ist eben, wenn wir sterben an unserer Krankheit, ist es, weil der Arzt uns umbringt? Wenn wir jetzt eine Krankheit haben, die tödlich ist, wenn sie nicht behandelt wird, ist es dann, wenn wir sterben, ist es, weil der Arzt uns umgebracht hat? Nee, es ist die Folge der Krankheit, die nicht behandelt wurde. Es ist nicht wegen dem Arzt, es ist wegen der Krankheit. Ja? Und was ist die Folge von der Sünde, von der Krankheitssünde? Das ist der Tod. Und Gott weiß, dass wir tödlich krank sind und wir geheilt werden müssen. Koste, was es wolle. Und was hat es ihm gekostet? Das Leben. Also nicht er bringt uns um, sondern im Gegenteil, er ist für uns gestorben. Ganz genau. Ich will hier mal ein Gleichnis ansprechen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, dass das auf Jesus angewendet wird, aber Jesus hat von einem Gleichnis gesprochen, dass einer von Jerusalem nach Jericho hinuntergegangen ist und unter die Räuber gefallen ist, die ihn also dann halbtot liegen haben lassen. Und dann kam ein Samariter vorbei, es kamen vorher noch zwei andere, aber dann kam der Samariter Und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf und setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und genau das ist eigentlich, was Jesus für uns getan hat. Welche Heilmittel nahm denn hier in diesem Gleichnis der Samariter? Öl und Wein. Wofür ist denn Wein ein Symbol? Ja, für das fällt uns vielleicht das Abendmahl, ja, fällt uns das Abendmahl ein. Das Blut steht für Jesu Kreuz, also für seinen Tod am Kreuz. Jesus selber sagt ja, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und damit sind wir bei dem Lamm. Jesus ist das Lamm, das für uns geopfert wurde. Wenn wir sehen, wie Jesus am Kreuz für uns und wegen uns stirbt, wenn wir seine Liebe sehen, kann das uns von unserer Rebellion und Abkehr heilen und uns zum Vertrauen in seine Liebe führen? Was würdet ihr sagen? Ja, es ist im Grunde genommen das, was die meisten Menschen umkehren lässt und zum Glauben führt, dass Jesus das für uns getan hat, dass er uns so sehr liebt, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Im Petrus schreibt dann der Petrus, Christus hat für euch gelitten, der unsere Sünden an seinem Leib selbst ans Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr, was steht da jetzt? Geheilt worden seid. Denn ihr gingt alle in die Irre wie Schafe und jetzt seid ihr zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Was wurde denn am Kreuz offenbart? Was haben wir gesagt? Bitte? Ganz genau, der Charakter Gottes, seine Liebe zu uns wurde da offenbart. Welches zweite Heilmittel nahm denn der Samariter noch? Das Öl. Und wofür steht das Öl? Für den Heiligen Geist. Ihr seid ja schon gut. Und das finden wir ja auch in der Bibel, in etlichen Briefen, wo steht die Salbung von dem Heiligen. Also wie wir seine Salbung bekommen haben. Oder im Korinther steht, der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Und im Epheser schreibt er, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, welcher Wahrheit? Über Gottes Charakter. Das Evangelium eures Heils, was ist das Evangelium? Die frohe Botschaft über Gottes Charakter, der uns heilt, gehört habt und gläubig geworden seid, hat er uns versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und damit sind wir bei den Versiegelten. Man kann also sagen, Wein, das für das Blut Jesu, für das Opfer Jesu steht und für sein Wirken und das Öl, das für den Heiligen Geist, den Beistand und sein Wirken steht, das sind die Heilmittel Gottes für uns. Ja? Das Wein und Öl, Jesus, das Lamm und der Heilige Geist, mit dem wir versiegelt sind und das sind, ist unser Thema. Jetzt gehen wir mal auf diese Siegel ein. Was gibt's denn alles für Siegel? Wir haben ja schon in Offenbarung 7, also wenn wir gleich mal Offenbarung 7 aufschlagen. Offenbarung 7, Vers 3. Also die Verse, ich werde die Verse, die ich jetzt alle gebrauche, bisschen gerafft machen, die stehen alle in diesem Büchlein drinnen. Also die könnt ihr dann alle nachlesen. Offenbarung 7,3. Was steht da?
Und er sprach: Schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben.
Für was steht denn die Stirn? Für das Denken, jawohl. Offenbarung 14,1, schlagen wir mal auf. Was steht denn da an der Stirn? 14,1, was steht denn da?
Tun den Namen seines Vaters auf ihren Stirn
geschrieben. Genau, seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen. Frage ist jetzt, wo finden wir noch ein Siegel in der Bibel? Wir haben ja jetzt schon gesagt, das Siegel des Heiligen Geistes. Und was tut denn der Heilige Geist? Was ist denn seine Aufgabe? Er führt uns in alle Wahrheit. Jesus hat es selber gesagt, er wird uns lehren, ja?
Und er wird uns zu solchen Menschen machen, die in seinen Geboten und seinen Satzungen wandeln.
Ja. Also er verändert uns, er verändert unser Denken, er arbeitet in uns.
Du hast dieses Siegel auf dem Verlorenen Zwang, dass er praktisch die Herrschaft des Wortes wiedergekriegt hat.
Den Siegelring meinst du, genau, den haben wir auch noch, ist auch noch ein Siegel. Dann gibt es noch ein Siegel der Beschneidung, habt ihr von dem auch schon gehört? Abraham empfing als Siegel die Beschneidung, als das Siegel der Gerechtigkeit. Wofür steht denn die Beschneidung? Die hat ja auch, ist ja eigentlich auch ein Symbol. Heute wird ja keiner mehr. Ein Bund mit Gott einerseits, ja. Genau! Es steht in der Bibel dann ja sogar, dass unsere Herzen beschnitten werden sollen. Und da steht dann sogar, Moment, ich such's mal. Da steht, Gott wird dein Herz beschneiden, im 5. Mose schon, also schon ziemlich am Anfang der Bibel. Und jetzt kommt die Erklärung, was das bedeutet. Damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Das ist die Beschneidung. Also eigentlich das wegzunehmen, was uns von Gott wegführt, sondern dass wir Gott lieben. Das ist die Beschneidung des Herzens. Und es steht ja, dass er das als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens empfangen hat. Was ist denn Gerechtigkeit? Wie würdet ihr Gerechtigkeit definieren?
Nicht falsch.
Nicht falsch. Makellosigkeit. Er war makellos, das ist richtig. Was hast du gesagt? Genau, das Gesetz halten, oder nicht? Das ist doch gerecht, wenn wir das Gesetz halten. Welches Gesetz? Das Gesetz der Liebe. Stimmt aber auch die 10 Gebote, denn was ist denn die Liebe? Ist die Erfüllung des Gesetzes. Ganz genau. Und somit ist eigentlich Gerechtigkeit von der Bibel her definiert, nicht irgendwie nur eine moralische Gerechtigkeit, sondern sie bedeutet, eine Beziehung zu haben. Du kannst nicht lieben, ohne eine Beziehung zu haben. Ja? Liebe ist ein Beziehungsbegriff. Das heißt, es geht hier um Beziehung. Ja? Und Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit ist deshalb auch immer, dass er eine Beziehung mit uns haben will und alles dafür tut, um sie aufzubauen und sie zu halten. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Wenn er nicht alles tun würde, um eine Beziehung zu uns zu haben. Dann wäre er ungerecht. Das klingt jetzt für unsere Ohren, die wir so auf Gesetz gedrillt sind, ein bisschen komisch, aber das ist das hebräische Denken, ja, dass Gerechtigkeit mit Beziehung zu tun hat. Und deshalb erklären dann diese Verse auch gut, dass Beschneidung des Herzens bedeutet, eine Beziehung zu Gott zu haben, die Liebe bedeutet, Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Und dann haben wir ja hier das Siegel an der Stirn gehabt. Und an der Stirn ist der Name geschrieben. Du hast schon gerade gesagt, die Stirn bedeutet das Denken, ja, das Entscheiden, den Charakter. Und was bedeutet der Name Gottes? Was bedeutet der?
2. Mose 34.
Ja, da steht er. Da ist er beschrieben. Der Name bedeutet immer auch den Charakter Gottes. Also es geht hier nicht um hingeschrieben Jahwe oder Jesus, sondern es geht um den Charakter Gottes. Und da kommt auch wieder dieser Vers zu tragen, den wir schon gesagt haben. Also den habe ich in der Bibel angestrichen. 2. Korinther 3, 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist, geschieht. Das ist ein ganz wichtiger Vers. Und es steht dann im Hebräer auch, dass auch der Heilige Geist das bezeugt, denn der Bund, sagt Gott, den ich für sie errichten werde, ist, ich werde meine Gesetze wohin schreiben? In ihre Herzen geben und auch in ihren Sinn schreiben. Also es nützt nichts, die Gesetze äußerlich zu halten. Gott will, dass wir sie verstanden haben, in den Sinn schreiben. Ja? Dass wir sie verstanden haben. Und deshalb schreibt der Paulus auch, wie ihr nun den Christus Jesus empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Und dann warnt er, seht zu, dass niemand euch einfange durch Philosophie nach den Überlieferungen der Menschen und nicht Christus gemäß, also nicht nach dem, was Jesus uns als Zeugnis über Gott lehrte. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und in ihm seid ihr zur Fülle gebracht. Und das ist ein Prozess, dieses zur Fülle bringen und abschließen. Völlig gefestigt sein im Vertrauen und völlig überzeugt vom Charakter Gottes zu sein. Und das ist eben wichtig, dass wir in dieser Erkenntnis wirklich gefestigt und fest verwurzelt sind. Deswegen, das Siegel bedeutet, ganz wichtiger Satz, ich habe ihn hier auch fett gedruckt, er steht im Büchlein dann auch fett gedruckt. Das Siegel bedeutet, man ist vom Verstand her und vom Vertrauen her so fest gegründet und verwurzelt in der Wahrheit über Gott und seinen Charakter, also in der frohen Botschaft, dass einen nichts und niemand mehr davon abbringen kann. Das ist das Siegel. Und da würde dann das auch zutreffen, was dann in der Offenbarung steht, wer Unrecht tue, der tue weiterhin Unrecht. Und der Unreine verunreinige sich und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich noch. Das ist es, dass wir dann so fest verwurzelt sind, dass nichts uns davon abbringen kann. Aber das ist wichtig, das was da steht in der Offenbarung, das ist nicht, dass Gott es bestimmt, der kann jetzt nur noch Unrecht tun oder der kann jetzt nur noch das Richtige tun. Dann wäre Gott willkürlich, dann gibt er ja nicht mehr die Entscheidungsfreiheit. Das ist ja das höchste Gut, das wir von Gott empfangen haben, die Entscheidungsfreiheit. Also das ist nicht von Gott bestimmt, sondern es bedeutet, er weiß den Zeitpunkt, wenn alle Entscheidungen fest getroffen worden sind. Entweder für die eine Seite oder für die andere. Und er wartet darauf, dass wir diese Entscheidung treffen. Deshalb schreibt auch der Petrus im 2. Petrus 3, 9, kennt ihr den Vers? Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist geduldig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendjemand verloren werde, sondern dass alle zur Umkehr kommen. Das ist sein Wille, das will er. Und deshalb sagt er ja auch da in Offenbarung 7, was wir vorher schon aufgeschlagen hatten, 7, 1 bis 3, was passiert denn da erstmal? Lesen wir das mal, 1 bis 3. Wer liest es vor?
Und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der vom Sonnenaufgang heraufstieg. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach: Schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben.
Bis alle fest und unverrückbar entschlossen sind. Das ist das, was es bedeutet. Ja, Gott wartet auf uns. Ich habe jetzt hier aufgeschrieben, die Versiegelten und ihre Eigenschaften. Offenbarung 7, 4. Was steht denn dann jetzt über die Versiegelten da? Vers 4. Wer liest es mal?
Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels.
Dankeschön. Also 12.000 steht ja dann aus jedem der 12 Stämme Israels. Wer sind das? Sind das Juden? Nee. Der Paulus schreibt ja da zweimal in seinem Römerbrief, nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel, ja. Und dann schreibt er ja, und nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, und nicht das ist die Beschneidung, die es am Fleisch ist, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und die Beschneidung im Herzen, im Geist hat, ja. Die haben wir ja jetzt schon erklärt, was die bedeutet. Also die haben das Siegel des Heiligen Geistes und der Beschneidung im Herzen. Es sind also gläubige Christen, wenn wir so wollen. Die zweite Frage ist, sind das genau 144.000, also 12 mal 12.000? Das ist die große Frage. Ich meine, manche nehmen das ernst, ja? Sind es genau 144.000? Also die Zahl 12 ist 3 mal 4. Haben wir in der ersten Klasse, glaube ich, auch schon gehabt. 3 haben wir gesagt, für was steht das? Steht für Gott, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. 4 steht für was? Für die 4 Himmelsrichtungen, für überall. Und Gott wird aus diesen 4 Himmelsrichtungen seine Gläubigen sammeln. Das sagt also Jesus selbst im Markus 13, 26 zum Beispiel. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in den Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel aussenden und seine Auserwählten versammeln von den 4 Winden her. Vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Also es geht hier um die Ernte mit diesen 3 mal 4, mit den 12. 12 Stämme sind die Söhne Jakobs und die stehen als Repräsentanten für das Volk Gottes im Alten Testament. Dann die 12 Apostel stehen als Repräsentanten für was? Für das Volk Gottes im Neuen Testament. 12 plus 12 ist 24. Das sind also die Repräsentanten des Volkes Gottes aus beiden Zeitaltern. 12 mal 12 ist 144. Das ist die multiplizierte Zahl beider gläubigen Gruppen untrennbar verbunden. 12 mal 12 mal 1000 ist 144.000. Tausendfach multiplizierte Zahl der beiden gläubigen Gruppen. Also wenn man nur die Zahl definiert, bedeutet es, 144.000 ist die tausendfache Zahl der Gläubigen aus allen Zeitaltern, aus allen vier Enden der Erde, die Gott gesammelt und verbunden hat. Wenn man diese Symbolik nimmt. Und nach diesen Bibelstudien ist 144.000 die symbolische Zahl, die aussagt, mit den letzten lebenden Gläubigen ist die Vollzahl aller Gläubigen aller Zeiten erreicht. Somit ist 144.000 die repräsentative Zahl für die Vollzahl der Gläubigen, die auf die letzte Generation der Gläubigen angewendet wird, die diese Zahl am Ende voll macht. Ein weiteres Argument dafür ist das neue Jerusalem, das der Wohnort dann ja der Gläubigen im Himmel oder auf der neuen Erde. Und zwar steht da dann in Offenbarung 21, ihr könnt es mal mit mir aufschlagen, 21, die Verse 12, 14 und 17. Offenbarung 21, 12, 14 und 17. In 12 steht, dass sie eine hohe Mauer hatte und dass sie 12 Tore hatte und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben. Was waren denn da für Namen drauf geschrieben? Die 12 Stämme der Söhne Israels, der Repräsentanten des Alten Testaments. So, 14. Die Mauer der Stadt hatte auch 12 Grundsteine und auf ihnen 12 Namen geschrieben. Was für 12 Namen? Der Apostel, der Repräsentanten des Neuen Testaments. Und dann maß er die Mauer auf 144 Ellen. Das steht in 17. Und das ist die multiplizierte Zahl dieser beiden Gruppen, untrennbar verbunden. Dann steht in Vers 16, die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Ihre Länge und Breite und Höhe sind gleich. Sie ist also ein Würfel. Wo finden wir in der Bibel noch einen Würfel? Ganz genau, wo? Wo im Heiligtum? Das Allerheiligste, ja. Also da steht im 1. Könige zum Beispiel, der Hinterraum, der war 20 Ellen lang und 20 Ellen breit und 20 Ellen hoch. Und Salomo überzog ihn mit gediegenem Gold. Also das neue Jerusalem ist eigentlich das Allerheiligste des Tempels. Und die Bundeslade, die ja eigentlich als Thron Gottes galt, die stand wo? Im Allerheiligsten. Und wo steht auf der neuen Erde der Thron Gottes? Im neuen Jerusalem. Sehen wir diese Parallele? Und jetzt zu den Maßen. Hier steht ja, die Maße waren 12.000, also in der Länge, in der Breite und in der Höhe. Wie viele Kanten hatten und Würfel? Zwölf. Und was ist ein 12 mal 12.000? 144.000. Seht ihr das? Also das war für mich eine Offenbarung im wahrsten Sinne des Wortes. Wie ist es nun in diesem neuen Jerusalem? Leben da nur die Gläubigen der Endzeit? Nein, da leben alle Erlösten. Also nicht nur die von der Endzeit. Und alles weist darauf hin, dass 144.000 die repräsentative Zahl für die Vollzahl aller Gläubigen ist und die letzte Generation vervollständigt diese Zahl. Auch diese Eigenschaften der 144.000 lassen sich auf alle Gläubigen anwenden. Ich habe da also extra mal so ein Studium gemacht. Die Eigenschaften dieser 144.000 stehen in Offenbarung 14, 1 bis 5. Also wenn ihr das mal aufschlagen wollt, 1 bis 5, 14, 1 bis 5. Da steht zum einen mal, dass der Name an ihren Stirnen geschrieben steht. Dann steht in Vers 2, dass von den Harfen, die sie spielen, und in Vers 3, dass sie ein neues Lied vor dem Thron singen, das keiner lernen konnte, außer die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Vers 4, die haben sich nicht mit Frauen befleckt, sind die jungfräulich und sie folgen dem Lamm. Und sie sind als Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm erkauft worden. 5, und in ihrem Mund ist kein Falsch gefunden, sie sind untadelig. Also den Namen an der Stirn, das steht in Offenbarung 22, 3 von den Bewohnern der neuen Erde, dass alle den Namen Gottes an der Stirn haben. Also nicht nur die Gläubigen der Endzeit, sondern alle haben den Namen an der Stirn. Bitte? Das steht in 22, Vers 3. 4. Okay, da habe ich es falsch hingeschrieben. Vers 4. Das heißt mit anderen Worten, die haben alle den Charakter Gottes in ihrem Sinn angenommen. Sie sind veränderte Menschen. Sie sind Gott ähnlich geworden im Charakter. Dann die Harfen und ein neues Lied. Das steht in Offenbarung 5, Vers 8 und 9. 5, Vers 8 und 9. Ich gebe es gekürzt wieder. Und als es, also das Lamm, da geht es um das Lamm, das Buch nahm, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und sie hatten ein jeder eine Harfe, 9, und sie singen ein neues Lied. Schon die 24 Ältesten singen das neue Lied, ja. Und ja, und da steht auch der Text: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft. Und jetzt steht die Erklärung von erkauft. Das sind nicht nur die Erlösten von der Endzeit, sondern, was steht hier? Vers 9. Ja, wo? Aus allen Stämmen und Sprachen und jedem Volk und jeder Nation. Also das sind alle Erlösten, sind erkauft. Nicht nur die Endzeiterlösten. Und sie haben auch eine Harfe und singen, wie gesagt, auch das neue Lied. Das ist ein, ja, kann man sagen. Die Frage ist, was?
Aber die sind alle willig. Die wollen. Die müssen nicht mehr auflaufen.
Die Frage ist, wer sind denn diese Ältesten, die da schon im Himmel sind?
Wir sehen
Ja, aber das ist ja vor der neuen Erde, bevor überhaupt Jesus wiedergekommen ist. Das ist ja die Szene, die schon ganz am Anfang ist, in Kapitel 5. Da sind welche schon im Himmel. Und 24 haben wir ja gesagt, 12 plus 12 sind die Repräsentanten vom Alten und Neuen Testament. 12 und 12, ja, 24. Ganz genau, ja. Wir haben einmal vom Alten Testament ein Zeugnis, dass welche schon im Himmel sind, wer? Der Elia und der Henoch und der Mose. Jawohl, also sind schon drei. Und dann, wie du gesagt hast, bei Jesu Auferstehung sind auch welche auferstanden, die er dann mit in den Himmel genommen hat. Also wir können annehmen, dass das vermutlich diese 24 Ältesten als die Repräsentanten für alle Erlösten sind, die bereits im Himmel leben. Mhm, stimmt, das gab es auch, richtig.
Aber was hat das denn mit dem Vers 8, da fielen die Viehgestalten und die 24 Ältesten wieder?
Mhm.
Ob das jetzt, wer sind denn die vier Gestalten?
Nee, die vier Gestalten, das sind im Alten Testament zumindest als die Cherubim beschrieben. Die Beschreibung ist ähnlich, also. Ich nehme an von den Beschreibungen her, dass es die Thronengel sind, mal so ausgedrückt, ja, die am Thron Gottes dienen. Das sind die vier Wesen, möglicherweise, ja. Und die 24 Ältesten, aber die Repräsentanten der Erlösten. Und dann in Offenbarung 15, Vers 2, bis 4, ich lese das jetzt auch gekürzt vor, 15, Vers 2 bis 4. Und ich sah die Überwinder an dem gläsernen Meer stehen und sie hatten Harfen Gottes. Haben wir wieder die Harfen. Und sie singen das Lied des Moses, Altes Testament, und das Lied des Lammes, Neues Testament. Und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, o König der Nationen. Alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Und wir haben ja gerade gesagt, Gerechtigkeit oder gerechte Taten ist nicht nur jetzt, hat das Gesetz gehalten, sondern er hat alles versucht, um eine Verbindung zu den Menschen aufzubauen, zu halten und sie zu retten. Also auch hier haben wir wieder das neue Lied. Sie kennen den Charakter Gottes. Sie wissen fest, er ist gerecht, das heißt treu. Und er ist wahrhaftig, das heißt, er sagt, die Wahrheit ist vertrauenswürdig und glaubwürdig. Es ist anzunehmen, dass alle aus dem Alten und Neuen Testament singen, dass Gott treu ist und sein Charakter offenbar geworden ist. Ja?
Aber das ist ja extra in Vers 2 erwähnt. Und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren über das Tier, über sein Bild und über sein Wahrzeichen, über die Zahl seines Namens, standen in gläsernen Nieder und hatten Haufen Gottes.
Ja.
Also da werden ja sozusagen speziell noch.
Ja.
Und du sagst ja auch, Schwester Weid, dass die also speziell, dass Jesus einen speziellen Platz für sie auch im Himmel hat.
Also die Frage ist eben immer, ob die 144.000, so wie sie sie beschreibt, diese letzten Erlösten sind oder alle. Und es ist interessant, dass sie es manchmal sowohl als auch benutzt. Also sie benutzt es einerseits für die letzten Erlösten, aber ich habe auch schon Stellen gelesen, wo sie Zitate aus der Bibel nimmt, die für alle Erlösten gelten, nicht nur für die Endzeiterlösten. Ja? Bitte?
Manche meinen, das sind 144.
Ach so, sind Märtyrer.
Die dann irgendwo geschrieben
haben. Ach so.
weißem Kleid und mit einem
roten Saum. Ja, ja.
Und ich war, wir waren im Westerwald auf einer Freizeit. Vor etwa 3 Jahren. Und da war ist halt gesagt worden, dass die 144.000 also keine symbolische Zahl ist, sondern das sind tatsächlich die Zahl der Erlösten, die Gottes.
Also, ja, also wie gesagt, von den Argumenten, die ich aus der Offenbarung selber rauslesen kann, kann ich das nicht glauben. Ja, weil die Offenbarung ist symbolisch. Ja, und da würden wir es dann auf einmal wörtlich nehmen. Ja, wir müssen dann schauen, was sind die Symbole hinter diesen Zahlen oder was bedeutet das? Und wie gesagt, Jerusalem ist misst 144.000. Ja, Jerusalem ist nicht nur die Stadt für die Endzeiterlösten, da wohnen alle Erlösten. Und sie hat 144.000 die Maße. Ja. Und von daher, von der Bibel selber muss ich es eigentlich zwingend auf alle Erlösten anwenden. Aber weiter mit diesen Eigenschaften, hier stand ja von diesen 144.000, sie haben sich nicht befleckt und sind jungfräulich. Und in Offenbarung 2,20 und Offenbarung 3,40,
also
da...
ist damals da so ausgelegt, dass du sagst, dass am Ende der Zeit halt sehr viele sterben werden, weil eben die Umweltverschmutzung...
Ach so, und dann bleiben nur...
Dass dann eben dann kurz bevor Jesus kommt, dann eine rechnerische Zahl, also so ausgedrückt, von 144.000 tatsächlich dann noch...
Ja, also wie gesagt, von... Wie gesagt, vom neuen Jerusalem her kann ich es irgendwie nicht ganz. Nee. Ja, also da ist ja auch 144.000 drin. Wie gesagt, und befleckt, nicht befleckt und jungfräulich, steht auch schon in den Briefen über die Gemeinde. Die eine ist Sardes und die andere Thyatira. Dass sie sich nicht verführen haben lassen, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen, also mit anderen Worten nicht befleckt haben, jungfräulich sind. Und über Sardes steht auch, sie haben ihre Kleider nicht besudelt. Also sie sind es wert, in weißen Kleidern einherzugehen. Also sie haben sich nicht befleckt. Ja, ganz genau. Und dann steht ja, dass sie dem Lamm folgen. Sind es nur die letzten Erlösten, die das tun? Dass sie dem Lamm folgen. Jesus selber sagt ja, ich bin der gute Hirte, ich kenne die Meinen. Und jetzt, die Meinen kennen mich. Hier haben wir wieder das, dass sie Gottes Charakter kennen. Und hier steht dann, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Das sagt er also nicht nur von den letzten Erlösten. Dann die Erstlingsfrucht, schreibt der Jakobus schon. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit über Gottes Charakter neu geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sein. Also hier wird schon auf die damaligen Erlösten dieses Wort angewendet, nicht nur auf die Endzeiterlösten. Das waren die Eigenschaften von den 144.000. In Offenbarung 7 steht, was sich daraus für sie ergibt, nämlich in Vers 15 und 17. Offenbarung 15 bis 17. Und da steht in 15, sie werden vor dem Thron Gottes sein und ihm dienen. Und in 22 steht von allen Erlösten, 22 Vers 3, Ihr könnt mal in beiden den Finger reintun, weil wir dann immer hin und her springen. Da steht über alle Erlösten, der Thron Gottes wird in ihr sein, also in Neuen Jerusalem, und seine Knechte werden ihm dienen. Das steht über alle Erlösten. Dann wieder zurück in Vers 7, Vers 15 steht, der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Dann zurück in 21, Vers 3. Da sagt eine Stimme vom Thron her, er wird bei ihnen wohnen, bei allen Erlösten. Dann in Vers 7, 16 steht, sie werden nicht mehr hungern, auch nicht mehr dürsten. Und dafür steht dann in 22, Vers 1 bis 2 übertragen, dass in dieser neuen Stadt der Strom vom Wasser des Lebens hervorging und der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt, dort steht. Also sie waren weder dürsten noch hungern. Dann steht in 7,16 noch, die Sonne wird nicht auf sie fallen. Und in 21, Vers 23 steht, dass die Stadt gar nicht der Sonne bedarf. Denn das Lamm wird ihre Lampe sein. Also die Sonne wird nicht mehr auf sie fallen. Dann in 7,17 steht, das Lamm wird sie hüten und sie leiden zu Wasserquellen des Lebens. In 21, Vers 6 steht über alle Erlösten, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Gilt für alle. Bloß noch den letzten Vers. Und dann steht nochmal auch in 17, Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. 21, Vers 4. 21, Vers 4. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Also wir sehen das, was dann als Lohn oder als Folge für die Erlösten der 144.000 ist, trifft auf alle Erlösten zu, nicht nur auf irgendeine besondere Klasse am Ende der Zeit. Und jetzt wolltest du was sagen?
Ja, aber in Vers 9 steht es ja schon, da heißt es ja, nach diesem sah ich, und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte. Also das sind ja dann nicht die 144.000, ja, sondern eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen.
Genau.
Also ich sehe das als kompletten Paralleltext zu dem, was wir am Schluss von der Offenbarung lesen.
Ja.
Und ich glaube auch nicht, dass Gott den zwei Klassen Himmel hat.
Ja. Also ich denke auch, dass Gott uns dadurch Mut machen will, weil diese Eigenschaften treffen auf die Gläubigen, die vor uns waren, genauso zu wie auf die Gläubigen der Endzeit. Mit anderen Worten, das haben auch andere vor uns geschafft und wir werden es mit Gottes Hilfe auch schaffen.
Gibt es auch noch den Text in Kapitel 5, Vers 11, das heißt, wenn ich sagen würde, eine Stimme von vielen Engeln, rings um den Thron und rings um den lebendigen Wesen, ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000.
Mhm. Ja, das sind ja die Engel. Ja,
das, ja. Wenn man das mal ausrechnet, das sind also 101 Millionen.
Ja, sehr viel. Also wenn wir dieses Zeugnis praktisch haben, dass das auch andere Gläubige vor uns geschafft haben, will ich mit dem Hebräer 12,1 sagen, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er hilft auch der letzten Generation von Gläubigen, diese Zahl voll zu machen. Sie werden an den Stirnen versiegelt, bevor dieser letzte Sturm über die Erde hereinbricht. Also das heißt, das sind ja eigentlich schon vom Heiligen Geist versiegelte. Möglicherweise gibt Gott hier noch ein zusätzliches Siegel, das bestimmt, dass wir Gottes Eigentum sind. Denn im 2. Timotheus schreibt Paulus: Doch der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel, der Herr kennt die Seinen. Also er weiß, wem zu ihm gehört. Sie sind versiegelt, sie gehören ihm. Und das ist möglicherweise in diesen letzten Tagen nochmal ein besonderer Schutz, dass die Nachfolger Christi nicht angetastet werden können, wenn diese letzten Plagen fallen. Keiner weiß natürlich diesen Zeitpunkt, aber woran werden diese übrigen erkennbar? Was ist ihr Erkennungszeichen? Sehr gut, das steht in Offenbarung 14, Vers 12. Ja. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. An anderen Stellen steht das Zeugnis Jesu. Ja. Mit anderen Worten, das sind liebevolle Menschen geworden. Die Gebote, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Das sind liebevolle Menschen, die dem Zeugnis Jesu über Gott glauben. Jetzt das Mahlzeichen. Das ist ja auch eine große Frage, was das ist. Das Mahlzeichen und das Ausharren der Gläubigen. Schlagen wir mal auf Offenbarung 17,5. Was steht hier?
Dieser Sturm war im Namen geschrieben, Geheimnis, Babylon, die große Mutter der Hunnen und der Gräuel der Erde.
Also hier geht es ja um Babylon und an der Stirn steht nicht wie bei den Gläubigen der Name Gottes, sondern die große Verwirrerin, die der Ursprung aller Ersatzglaubenslehren ist und deshalb der Ursprung aller grausamen Verfolgung. Übertragen also diese Symbole. Dann 17 Vers 2. Was steht da?
Mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei.
Danke. Könige ist in der Offenbarung oftmals ein Symbol für die Nationen, für Reiche, für Herrschaftsreiche. Und Unzucht, haben wir ja bereits festgestellt, steht für Götzendienst, für anderen Gottesdienst, für einen Ersatzgottesdienst. Mit anderen Worten, die Nationen der Erde haben sich mit ihrem Ersatzgottesbild verbunden. Und die Bewohner der Erde sind erfüllt, berauscht, verblendet von ihrem irreführenden Ersatzgottesdienst. In Offenbarung 13, es ist ja ein wichtiges Kapitel für uns, Offenbarung 13, die Verse 14 und 16 bis 18. Ja.
Und es wird denen, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun von den Augen des Tieres in Macht gegeben ist, und sagte denen, die auf Erden wohnen, dass sie Bilder machen sollen von dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde in Macht gegeben, Geist zu verleihen und dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden machen könnte, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie als dann die
Und 17?
Dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, ähnlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.
Und die steht in 18?
Hier ist Weisheit, der Verstand. Der Verstand hat, der übergeht die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen. Und seine Zahl ist 666.
Dankeschön. Also hier geht es ja um die beiden Tiere, einmal dieses drachenähnliche Tier und dann dieses lammähnliche Tier. Dieses drachenähnliche Tier sind ja Glaubenseinrichtungen, auf denen die vermischte Ersatzglaubenslehre sitzt. Also Babylon sitzt ja auf diesem Tier, haben wir ja auch die Beschreibungen drinnen. Und sie versucht Christus nachzuahmen, nachdem sie die Wunde des Autoritätsverlusts hatte, also mit dem heutigen Atheismus, wird sie wieder lebendig und beansprucht Lehrautorität. Es ist also wie so ein Ersatz Christus. Und nach ihrem Vorbild wird eine weitere gesetzgebende Glaubenseinrichtung aufgerichtet, die wieder mit einem Ersatzgottesbild lockt. Und hier taucht dann jetzt dieses Mahlzeichen auf. Wo ist es denn angebracht? Stirn oder Hand? Ja. Die Stirn, haben wir schon gesagt, für was steht es? Für das Denken, für die bewusste Entscheidung. Und die Hand steht für was? Für das Tun. Und ich würde also hier in diesem Fall sagen, für die Mitläufer, die es einfach tun, ohne eben groß nachzudenken. Ja? Und was steht jetzt hier, was ist das Mahlzeichen? Was geben die sich an Hand oder Stirn? Ja, da steht der Name des Tieres oder die Zahl seines Namens. Ja? Das Problem ist jetzt, es ist ja recht oft schon dieser Versuch gemacht worden, diese Zahl dann mit Namen auszurechnen. Ja, also was wie viel kommt raus, wenn man den Namen mit Zahlen ersetzt und was kommt dann raus? Wir müssen aber überlegen, und da steht ja auch, dass wir Weisheit brauchen und der überlege diese Zahl. Ja. Wir müssen Weisheit verwenden und überlegen, für was steht denn der Name? Für den Charakter. Und wenn wir also daran denken, dass es hier um den Charakter geht, ja, dann muss also die Zahl mit dem Charakter was zu tun haben. Es ist interessant für mich, ich habe das mal irgendwo gehört und habe das dann nachgesehen und nachgeforscht in der Bibel. Es gibt noch eine andere wichtige Zahl in der Bibel, vor allem im Alten Testament, und das ist die Zahl 8. Und die 8, wenn man nachschaut, die kommt immer dann vor, wenn es um vollendet, gereinigt und geheiligt geht, für Abschluss und Neuanfang, für Gott geweiht, zugehörig. Und Jesus ist ja das A und das O, also der Anfang und das Ende, der Anfänger und Vollender. Und wir wissen ja, im Griechischen und Hebräischen bedeuten die Buchstaben auch Zahlen. Ja, aber die bedeuten ja auch Zahlen. Ja. Und wenn man jetzt den Namen Jesu im Griechischen zusammenzählt, kommt 888 raus. Und es geht ja hier um den Charakter. Ja, um den also der Name ist ja nicht einfach nur jetzt Jesus. Und deshalb passt diese 8 so wunderbar auf ihn, weil er diese Symbolik drinnen hat von diesem Anfänger und Vollender. Etwas zum Abschluss bringen und Neuanfang, gereinigt und geheiligt. Das sind die Symbole, die für 8 im Alten Testament gebraucht werden. Und die passen ausgezeichnet auf die Eigenschaften Jesu. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist der Anfang und das Ende, das A und das O. So, jetzt die Zahl 666. 888 ist für den wahren Christus und 666 ist für den Ersatzchristus. Und das Interessante, wusste ich auch nicht, hat mir dann vor nicht allzu langer Zeit einer gesagt, diese 666 im Hebräischen, wenn man diese Wortkombination wie Gott, was ja schon im 1. Mose vorkommt, ihr werdet sein wie Gott. Dieses wie Gott, wenn man im Hebräischen zusammenzählt, kommt was raus? 666. Ja? Also wir haben hier denjenigen, der wie Gott sein will, der Ersatzchristus. Und im Altertum war das auch tatsächlich eine Zahl für die Satansanbetung. Er will wie Gott sein, er bietet eine Ersatzglaubenslehre, einen Ersatzchristus und ein Ersatzgottesbild. Und es ist, also hier steht ja eines Menschenzahl, das heißt, sie ist nicht Gott geweiht, sondern dem Geschöpf zugehörig. Und 6 Jahre, und das war auch für mich interessant, habe ich alles mal mit 6 nachgeschaut. 6 Jahre war die Zeit, für die ein Israelit als Sklave verkauft wurde und jemandem gehörte. Im 7. war er wieder frei. Ja? Also hier steckt auch dieses Sklave zu sein von jemandem, in dem Fall von Satan. Dann 6 mal 60 war das Standbild groß, das Daniel, also im Daniel steht, was Nebukadnezar aufgerichtet hat und das angebetet werden sollte. Also wieder ein Ersatzgottesbild. 6 mal 60, jawohl. Und dann noch eins, und das war für mich das Erstaunlichste, und das findet man im Neuen Testament, im Johannes 19, 14 und 15. Da steht nämlich, es war aber Rüsttag. Der wievielte Wochentag war der Rüsttag? Der 6. Es war aber der 6. Tag, das Passa, um die 6. Stunde. Und sie schrien, weg, weg, kreuzige ihn. Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Das war am 6. Tag um die 6. Stunde, dass sie das schrien. Das heißt mit anderen Worten, sie haben sich entschieden gegen Christus, für den göttlich verehrten irdischen Herrscher, für einen Ersatz Christus im Neuen Testament. Das Siegel Gottes, haben wir ja gesagt, bedeutet, man ist vom Verstand und vom Vertrauen her so fest gegründet und verwurzelt in der Wahrheit über Gott und seinen Charakter, in der frohen Botschaft, dass einen nichts und niemand mehr davon abbringen kann. Und das bedeutet deshalb auch, Jesu Zeugnis vom Vater zu glauben und so fest vertrauend auf Gott zu schauen, ihm nachzufolgen, dass man in sein Bild verändert wird, wie es der Heilige Geist bewirkt, und den Tag des Herrn zu halten als Zeichen des wahren Gottesdienstes, des wahren Dienstes an Gott, als Zeichen, dass man zu Gott gehört. Und jetzt das Mahlzeichen ist das Gegenteil. Sie sind so fest verwurzelt und gegründet in dem Irrtum über Gottes Charakter, in Satans Ersatzgottesbild und Ersatzevangelium, dass nichts und niemand sie davon abbringen kann und sie sich charakterlich in dieses Bild verändern und schlussendlich den Ersatztag als Zeichen für den Ersatzgottesdienst halten. Sehen wir, wie hier alles zusammenfällt? Ja, wie alles zusammenpasst? In Offenbarung 20, Vers 4 steht: Ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben und ich sah die Seelen derer, die um das Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand genommen hatten und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Wenn wir diese Symbole, die jetzt hier vorkamen, auf entschlüsselt vorlesen, ich sah die Menschen, die dem Zeugnis Jesu glaubten und Gottes Wort, seine Liebe auslebten und deshalb getötet wurden. Und ich sah die, die den Ersatz Christus und sein Ersatz Gottesbild nicht anbeteten, und sich weder überzeugen ließen, noch Mitläufer wurden und deshalb auch nicht als ein Mahlzeichen in den Charakter des Ersatz Christus verändert wurden. Sehen wir, wie wieder alles Sinn macht? Aber Achtung, dass Menschen das Mahlzeichen haben, das wird natürlich dann erst sein, wenn alle sich wissentlich und unverrückbar entschieden haben oder sich entschieden haben, Mitläufer zu sein. Also noch nicht heute ist eine Ersatzglaubenslehre oder ein Ersatztag das Mahlzeichen. Noch nicht heute. Weil es gibt noch viele, die Gott suchen oder ihm glauben, aber noch nicht die ganze Wahrheit erkannt haben, einschließlich der Gebote, oder die den richtigen Tag äußerlich halten, aber noch nicht Gottes Wesen verstanden haben, sondern ein unbiblisches Ersatzgottesbild glauben, sei es engstirnig streng oder die Sünden leicht nehmend. Gibt's beides. Da diejenigen, die Gottes Wort von Herzen ausleben und das Jesu Zeugnis glauben, ein Zeugnis der Wahrheit für andere sind, sind sie natürlich ein schwerer Dorn in Gottes Auge. Ja, also sie sind ja ein großes Zeugnis. Ja, was habe ich gesagt? Entschuldige, in Satans Auge. Danke, dass du mich verbesserst. In Satans Auge. Offenbarung 12,17. 12,17. Was steht hier?
Und er brachte wurde zornig über die Frau, um gegen ihn zu kämpfen, die wir den Lügigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu.
Und das bedeutet Kampf gegen uns. In Offenbarung 13,15. Ja, alle, die das Bild anbeten, sollen getötet werden. Was? Die es anbeten. Also nicht anbeten, entschuldige. Die es nicht anbeten. Und Jesus sah das voraus, weil er sagte, es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu tun. Und im Griechischen steht hier wörtlich, einen Gottesdienst darzubringen. Also sehen wir wieder, wie das alles zusammenpasst, ja? Wenn Sie ein falsches Bild von Gott haben, werden Sie die Gläubigen verfolgen und werden denken, Sie bringen Gott einen Gottesdienst damit dar. Und Johannes war ja eigentlich schon ein Opfer davon, weil er war ja um des Gottes Willen, war des Gottes Willen und des Zeugnisses Jesu Willen auf der Insel Patmos. Und deswegen steht dann in 14 Vers 12, 14 Vers 12, wichtig für uns. 14 Vers 12. Ja, gerne.
Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die der Heiligen, die Gebote Gottes und haben den Glauben an Jesus.
Ja. Und was da also statt Geduld steht, ist eigentlich Ausharren. Ja. Hier ist das Durchhaltevermögen derer, die zu Gott gehören und die Gottesliebe ausleben und dem Zeugnis Jesu glauben. Durchhalten. Ja. In 13,10 steht auch nochmal, hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen. Hier ist das Durchhalten und das Vertrauen derer, die zu Gott gehören. Und im Petrusbrief steht, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird. Jesus sagt zu uns zu den Gläubigen in den Gemeinden, dass sie ausharren hatten. Also wenn ihr mal die Briefe durchlest, auch da steht, dass sie Durchhaltevermögen haben. Und Paulus gibt uns deshalb den Rat, wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Und im Hebräer schreibt er noch, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Also Gott versucht hier wirklich uns Mut zu machen, dass wir durchhalten durch diese Zeit, die kommt. Er will uns wirklich da durchbringen. Wir haben ja diese Geschichte schon angesprochen im Daniel mit diesem Standbild. Und die haben ja trotz der Todesandrohung von diesem Nebukadnezar sich nicht gebeugt. Und darauf sagten diese drei Freunde auch etwas sehr, sehr Mutiges, wo ich alle Hochachtung vor ihnen habe. Sie sagten zu ihm, wenn es nach dem Willen unseres Gottes ist, dann kann er uns vor dir und deinem Todesurteil retten. Aber auch wenn das nicht sein Plan ist, sagen wir dir trotzdem, wir werden deine Gottheiten, deinem Ersatz Christus nicht dienen und uns deinem goldenen Bild, deinem Ersatzgottesbild nicht beugen. Und das trifft so sehr auch für uns heute zu, dass wir diesen Mut haben, dazu zu stehen. Wir haben also dieses Ersatzgottesbild und die Todesdrohung auch in der Offenbarung, haben wir ja gerade gelesen. Doch Gott ist mächtig, um uns zu retten. Wie war das denn bei diesen Daniel-Freunden? Wie hat er die gerettet? Persönlich, ja, im Feuer. Da war Christus persönlich anwesend. Und das sagt ja auch der Nebukadnezar dann, er sah einen Engel. Ja, also der Engel, der starke Engel Gottes hat sie gerettet. Und wir haben auch, und damit möchte ich jetzt die letzten Worte also abschließen, wir haben auch einen starken Engel in der Offenbarung. Offenbarung 10, 1 bis 2. Liest es mal noch einer vor.
Ich sah einen anderen starken Engel vom Himmel herabkommen, mit einer Wolke bekleidet und Regenbogen auf seinem Haupt und sein Antlitz wie die Sonne, seine Füße wie Feuersäulen. Und er hatte in der Hand ein Büchlein, was war aufgetan, und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, seinen linken auf die Erde.
Dankeschön. Also wir haben hier einen starken Engel. Das erinnert mich an einen anderen Engel. Erstens mal hier in Daniel und dann an den Erzengel Michael, an Jesus. Und es ist auch erstaunlich, dass diese Beschreibung, die hier auf diesem starken Engel, also die Beschreibung, die hier steht, teilweise sich deckt mit der Beschreibung von Jesus im ersten Kapitel, wo er Johannes begegnet. Wir haben hier dann die Wolke, und ich habe nachgelesen, für was Wolke alles ein Symbol ist. Und da ist also unter anderem, dass Jesus ja in einer Wolke zurückkommt, um seine Gläubigen zu erlösen. Und etliches anderes noch, das dann im Büchlein drinnen steht. Und der Regenbogen auf seinem Haupt, für was ist denn der Regenbogen ein Symbol? Genau, ein Zeichen für den Bund Gottes mit uns. Dann die Sonne, für was ist die ein Symbol? Genau, und es ist Heilung unter ihren Flügeln. Also Gott verspricht uns die Heilung. Dann die Feuersäulen. Habt ihr eine Idee, auf was die zurückweisen im Alten Testament? Genau, was war da? Ja, genau. Das war ja die Feuersäule, die voranging. Die Führung, der Schutz, ganz genau. Bei Tag und bei Nacht, ja. Dann das geöffnete Büchlein. Das ist ja, das hatten wir ja am Anfang auch schon. Und das sind die Prophetien des Alten Testaments entsiegelt, die die Erlösung von Himmel, also dem Heiligtumslehre und die Reinigung und der Erde beinhaltet. Er hat das Problem gelöst. Er hat's geöffnet. Und da stand ja, weine nicht, denn es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Er hat's geschafft, er hat's gemacht. Er hat die Füße auf dem Meer und der Erde, er steht über allem, er hat alles unter Kontrolle, selbst über das drachenähnliche Tier, das aus dem Meer kommt, und über das Tier, das aus der Erde kommt. Ja, er steht mit einem Bein auf dem Meer und auf der Erde. Und deshalb ist diese Engelszene eigentlich ein Schlüsseltext für uns. Gott hat alles unter Kontrolle. Er wird dieses Geschehen im Himmel und auf der Erde zum guten Ende führen. Das ist sein Heilsgeschehen, sein Heilsweg, sein Erlösungsplan. Egal was geschieht, vertraut, sei treu, er ist da, er hat überwunden und ist der Zeuge der Liebe Gottes. Er hat vergeben und erlöst, er hat das Problem gelöst für das ganze Universum. Wir sind ein Teil seiner Familie. Wir werden mit ihm über das ganze Universum gesetzt. Wir sind seine Erben. Wir werden für immer mit ihm sein. Und durch die ganze Offenbarung macht er uns Mut und ruft uns auf: Halte durch, glaube mir und meinem Zeugnis. Amen.